Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute: Finance and Future of Tech mit Markus Koch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Von mir, Sascha Lobo, und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. Um das mal mit einer Größenordnung zu versehen, rund 80% des gesamten Internet-Traffic läuft früher oder später durch die Infrastruktur, die Cisco gebaut hat. Heute zu Gast ist eine Person, die mir schon häufiger professionell über den Weg gelaufen ist, weil im Prinzip Markus Koch etwas ganz Ähnliches tut, wie ich das tue, bloß in einem viel wichtigeren Bereich. Bisschen ärgerlich an dieser Stelle für mich, aber Markus Koch ist Journalist, Wirtschaftsjournalist mit dem Schwerpunkt Finance und Börse, bekannt aus NTV, und beschäftigt sich deswegen notgedrungen mit der Zukunft und mit dem, was die wirtschaftliche Entwicklung so bedeutet. Das Feld, das, wo ich sagen würde, manchmal sogar noch ein bisschen mehr Wirkmacht mitbringt als die Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz. Hallo Markus.
Ich grüße dich. Also ich muss sagen, also ich würde den Spieß fast umdrehen und sagen, wir sind doch diejenigen, die eigentlich nur noch darüber berichten, was du in der Zukunft siehst, weil Tech mittlerweile an der Wall Street eigentlich alles ist.
Theoretisch ja, aber praktisch habe ich halt schon häufiger erlebt, wie dann die Dinge in die andere Richtung gegangen sind. Also ich würde sagen, tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch der Grund für diesen Podcast, genau zu diesem Zeitpunkt, übrigens auch aus Sicht von Cisco, tatsächlich sind Tech und Finance gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr auseinander zu dividieren. Und das Gleiche gilt natürlich in diesem Hintergrundbereich. Ja, wenn wir uns Tech anschauen, wie funktioniert Technologie gerade, dann ist ja die Börse im Prinzip das, der Finance-Bereich das, der dazu gebracht wird, diese Zukunftsentwicklung überhaupt erstmal zu finanzieren, voranzutreiben, wodurch wieder Geschichten wichtig werden, Stories, Börsen-Stories, würde man sagen, die dann in deinen Fachbereich reinlappen. Tatsächlich ist genau dieser Punkt, den ich da mit dir besprechen möchte, und auch die Essenz dieses Podcastes, diese Schnittfläche, die wir in den letzten Monaten manchmal, Markus, mit so einem gewissen Stirnrunzeln betrachten mussten. Ja, ich erinnere mich, Anfang 23, ich bin tatsächlich kein ausgewiesener Börsenexperte, anders als du, aber Anfang 23 dachte ich mir, Nvidia, ziemlich krasse Rallye hinter sich, echt viel gestiegen, um aberwitzig viel Prozent. Da will ich jetzt nicht mehr reingehen. Da hat es doch irgendwann ein Ende. Und das war, glaube ich, der falscheste Ratschlag, den ich mir je gegeben habe, bis auf Bitcoin muss ich nicht kaufen 2012 oder 2013.
Top 3. Was hat Finance mit der notwendigen Tech-Transformation der Wirtschaft zu tun? Die Summen, die inzwischen für die Tech-Transformation ausgegeben werden, sind gigantisch. Und trotzdem glauben die meisten Fachleute, dass sich dieser Wandel nicht nur lohnen wird, sondern alternativlos ist. Allerdings sind die erforderlichen Investitionen in Infrastruktur und Rechenleistung sowie der Energiebedarf so groß, dass die kommende Tech-Transformation zuallererst eine Transformation des Geldes sein dürfte und damit vermutlich börsengetrieben.
Wie siehst du denn diese Vermählung aus Tech und Finance der letzten eigentlich so anderthalb Jahre?
Also ich bin ja sehr lange auf dem Parkett der New Yorker Börse gewesen, über 20 Jahre. Und was man dort schon sehr früh beobachten konnte, ist, dass es an der Wall Street in erster Linie eben nicht um Nostalgie geht, ne, die Händler dort unten, 5.000 damals, und ne, sondern es geht darum, Geld zu verdienen. Und an einem Ort, an dem sich alles um Geld und auch letztendlich um Gewinne und Profit dreht, findet normalerweise auch der Trend zur Technologie sehr früh statt, weil man letztendlich natürlich die Nase vorne behalten will. im Grunde braucht heute keiner mehr das Parkett. Wir haben ja gesehen, auch schon während der Covid-Zeit, dass der elektronische Handel das alles vollkommen alleine bewältigen kann. Das Thema des Hochfrequenzhandels. Jeder will immer schneller sein, um nochmal eine Stelle hinter dem, was weiß ich, hinter dem Komma, die fünfte Stelle auch noch abkassieren zu können. Also der Trend zur Technologie ist hier schon sehr lange und sehr stark vorangetrieben. In den letzten 1,5 Jahren hat sich das natürlich erheblich beschleunigt. Und wir runzeln ab und an auch die Stirn. Nvidia ist dann natürlich ein gutes Beispiel, wenn man eine Aktie hat, die, ich habe mir das mal aufgeschrieben, Sascha, jetzt mehr wert ist als AT&T, Boeing, Coca-Cola, Disney, FedEx, General Motors, IBM, McDonald's, Nike, Starbucks, UPS und Walmart kombiniert. Dann staunt man schon, aber es ist auch tatsächlich so, dass solange das Wachstum da ist bei diesem Unternehmen und vor allen Dingen natürlich die Euphorie im Markt ist, das Thema AI wird jetzt in den Earnings Calls, in den Gesprächen der Unternehmen, ist das große Hobby geworden. Und das läuft schlecht und das läuft schlecht, aber wir reden ja noch über AI und bumm geht's wieder weiter aufwärts. Also das Thema ist voll im Gange und ich glaube, die entscheidende Frage ist, ist das, was wir jetzt erleben, tatsächlich so etwas wie eine Dotcom-Bubble Ende der 90er Jahre? Oder ist das, was wir hier erleben, tatsächlich anders? Und ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, tatsächlich in vielerlei Hinsicht anders ist.
Was ich sehr, sehr spannend finde an dieser KI-Rallye, die da stattfindet, ist, dass dahinter nach Meinung der meisten Menschen schon ein echt transformatives Element steht. Und zwar auch der meisten Fachleute. Ja, auffällig selten wird so ein Begriff wie Bubble benutzt. Wir hatten vorher bei ganz vielen großen Megatrends, die teilweise auch für Börsenfeuerwerke gesorgt haben, immer auch mahnende und warnende Stimmen. Und die gibt's natürlich jetzt auch, aber in viel kleinerem Ausmaß. Ist jedenfalls mein Eindruck, oder täusche ich mich da?
Nein, absolut. Und man darf nicht vergessen, dass die Ära heute, auch mit den End-90er Jahren, in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht vergleichbar ist. Mhm. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass die 7 großen Tech-Werte, wir erfinden ja immer wieder neue Namen, ne, für the Magnificent Seven, ne? Oder die Fantastic Four, wenn es dann nur noch um die 4 größten Tech-Werte geht, investieren jährlich über 200 Milliarden Dollar in Forschung und Weiterentwicklung. Diese Unternehmen haben sehr viel Cash. Diese Unternehmen wachsen auch wesentlich stärker als, wenn du dir den S&P 500 anschaust, den Leitindex, dann wachsen die 7 dominierenden Tech-Werte etwa 4-mal so schnell wie der Rest. Und die Substanz ist eine andere als damals in den End-90er Jahren. Die Dominanz ist eine andere. Und vor allen Dingen sehen wir, dass das Wachstum ja bei vielen tatsächlich auch da ist. Nvidia hat den Umsatz jetzt im 4. Quartal um über 230% gesteigert. Oder wenn du Supermicro nimmst im Bereich der AI-Server, die jetzt bis Ende 2027 jährlich um über 40% Umsatzwachstum zeigen sollen. Da ist eine andere Substanz. Und es ist in der Tat so, dass, und das zeigt Nvidia ja auch schon in den Ergebnissen, dass wir vor allen Dingen eine Ausweitung jetzt sehen, also was angefangen hat, vor allen Dingen im Bereich Cloud-Server, weitet sich jetzt auf einmal auf 4 mehr Branchen aus. Der Autobereich, der Einzelhandelsbereich, der Finanzbereich, ne, um nur einige wenige zu nennen, und auch auf mehr Regionen. Das heißt, dieses Wachstumspotenzial scheint tatsächlich noch lange nicht ausgeschöpft zu sein. It's a game changer und das hört man immer wieder.
Das ist vielleicht für eine kurze Zwischenbemerkung auch ein interessanter Punkt. Wir sind ja in einem Cisco-Podcast, können wir ganz offen mit umgehen, und hatten Anfang Februar eine sehr interessante Meldung, wie ich fand, über eine Partnerschaft von besagtem Nvidia, wo wir gerade drüber gesprochen haben, und Cisco, weil die eine sichere Infrastruktur für künstliche Intelligenz gemeinsam aufsetzen. Und das war für mich von der Analyseseite, was passiert da eigentlich, aus 2 Gründen bemerkenswert. Das erste ist, dass hier sehr, sehr schnell infrastrukturell gedacht wird, will sagen, es muss jetzt eine Plattform, mehrere Plattformen bereitgestellt werden, damit möglichst viele Unternehmen überlegen können, auch ohne gigantische Anfangsinvestitionen, wie kann ich mein Business KI transformieren, also verändern, weiterentwickeln, durch künstliche Intelligenz. Das war die eine Seite. Und die zweite Seite ist, wer hätte gedacht, und da sind ja Nvidia und Cisco auf einer Ebene, dass Firmen, die sehr viel Hardware im eigenen Business mit dabei haben, einen so großen transformativen Wirkungskreis erzielen werden. Vor 5, 6, 7, 8 Jahren hätte man gedacht, das sind alles Plattformen, es ist reine Software. Wen interessiert eigentlich noch Hardware? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja? Da hat man mir gedacht, ja, okay, Apple macht halt auch Hardware, aber eigentlich auch nur, damit sie ihre Software richtig kontrollieren und so weiter. Und jetzt kommen auf einmal unter diese Top-Firmen, die Transformation, die KI-Transformation vorantreiben, eine ganze Menge, wo dann die Hardware doch wieder entscheidend ist. Ob sie Server machen, ob sie Infrastruktur machen, dingliche Dinge tun, ob sie Chips herstellen, also richtig anfassbare Chips. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ich finde es bemerkenswert. Ich finde es aber als Börsianer und als jemand, der jetzt nicht wie du in diesem Tech-Universum unterwegs ist, aber auch sehr komplex, weil eben Hardware nicht gleich Hardware ist und weil die Unternehmen hier teils auch sehr unterschiedlich positioniert sind. Und man eben durchaus auch verstehen muss, wer ist denn jetzt der Gewinner in dem Sektor? Wer hat die schlechten Karten? Also zum Beispiel Micron Technology, ein Unternehmen im DRAM-Memory-Bereich. DRAM-Memory wird sehr stark nachgefragt werden im Zuge des Aufstiegs von KI. Also ein klarer Gewinner. Micron meldet Zahlen, Wachstum ohne Ende. Man sieht es in den Ergebnissen mittlerweile. Okay, fine. AMD, auch ein großer KI-Gewinner. Aber selbst hier hat man nach der großen Entwicklerkonferenz bei Nvidia gesagt, Goldman Sachs hat das gesagt, dass selbst AMD aufpassen muss, man muss noch schneller skalieren, weil man ansonsten riskiert, den Anschluss zu verlieren. Und ich finde es immer wieder erstaunlich als Börsianer, wenn man mit KI-Leuten spricht, auch nach dieser Nvidia-Konferenz, die selber da sitzen und sagen, holy shit, das ist so kompliziert geworden und es ist vor allen Dingen einfach so unfassbar, was mittlerweile möglich ist. Selbst wir müssen mittlerweile genauer hinschauen. Intel zum Beispiel, wenn man sich hier an der Wall Street umhört, hat hier aus Sicht der Finanzwelt eher schlechte Karten. Die Margen bei Intel sind höher als das, was man in Zukunft bekommen wird. Im Bereich der AI-Server ist man eigentlich nicht vorteilhaft positioniert. Auch wenn der CEO das Gegenteil sagt. Und so muss man eben doch auch sehr genau hinschauen, wer ist der Gewinner und wer ist der Verlierer. Ne? Denn sonst, ähnlich wie in den End-90er Jahren, natürlich sind wir auch in einer Hype-Phase, die ich im Übrigen gut finde. Ne? Hype-Phasen an der Börse, genauso auch wie Covid, das mag makaber klingen, aber das sind immer Phasen, in denen viel Geld da ist für Innovationen. Aber es wird eben auch viel auf der Strecke bleiben. Denn und man merkt, das finde ich auch faszinierend, wie selbst die ganz Großen, die Googles und die Microsofts jetzt anfangen, durch die Kommunikation dem Markt so ein bisschen Einhalt zu gebieten und zu sagen, also das ist alles eine geile Nummer, aber vielleicht wird es dort doch ein bisschen länger dauern, als ihr mittlerweile eingepreist habt.
Lass uns mal über diesen Fokus sprechen, der manchmal, ich würde sagen, den Hype befeuert, ohne dass das sinnvoll ist, nämlich die Kostenseite von diesen Transformationen. Da sind ja gerade mehrere im Gang, so die allgemeine digitale Transformation, die Cloud-Transformation und oben drüber dann die KI-Transformation, dieser große Hype. Die Kosten, die damit einhergehen, die sind teilweise so unfassbar, so gigantisch, dass man eigentlich als allererstes fragen muss, wer soll denn das bezahlen? Und das wäre dann auch die Frage an dich, ja, du als Experte für Geld und für Geldbeschaffung zur Bezahlung von neuen Innovationen, du hast es ja gerade gesagt, an der Börse. Wer soll das denn wie bezahlen, diese transformative Entwicklung?
Ich glaube, die Frage ist nicht nur, wer soll das bezahlen, sondern die Frage ist vor allen Dingen, wo wird es denn abgezogen? Denn in anderen, auch das, finde ich, macht die Tech-Welt zurzeit sehr kompliziert für die Börse, weil Tech ist eben, wie gesagt, nicht Tech und der Investitionsbedarf ist gigantisch. Wo also einerseits investiert wird, muss an anderer Stelle gespart werden. Das sieht man auch schon, dass es immense Verschiebungen innerhalb dieses Universums stattfindet. Nehmen Apple als Beispiel. Du musst dir mal vorstellen, da ist also ein Unternehmen, das hat über 10 Jahre 20 Milliarden Dollar in die Weiterentwicklung oder die Entwicklung eines vermeintlichen Autos investiert. nur um dann aus heiterem Himmel zu sagen, okay, well, das bringt's jetzt doch nicht. Ja. Vergiss die 20 Milliarden. Wir nehmen jetzt die 2000 Mitarbeiter aus diesem Sektor und fokussieren uns auf künstliche Intelligenz. Das muss man sich erstmal leisten können.
Du Apple kann sich das. Apples Project Titan quasi. Apple kann sich das mutmaßlich leisten. Ja, ich bin jetzt nicht im Detail informiert, wie wahrscheinlich die meisten nicht, wie viel Geld genau da reingeflossen ist. Aber ist das eigentlich so ein bisschen, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt aus Versehen? Oder was ist das für eine Art von Eingeständnis?
Absolut, absolut. Und jetzt muss man sagen, dass wenn man sich den Markt für E-Autos anschaut, dass sich der Markt natürlich auch brutal verändert hat. Das wird, glaube ich, auch spannend. Ne? Die Zyklen werden immer kürzer. Und auch in dem AI-Universum ist man, glaube ich, dazu gezwungen, mitzumachen, selbst wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung das Ganze nun gehen wird. Weil man kann sich vor allen Dingen nicht leisten, den Trend zu verpassen. Und da diese Adjustierung, die Apple vorgenommen hat, beruht letztendlich natürlich auch auf dem Vorwurf, dass Apple an Innovationskraft verloren hat. Dass Apple etwas tun muss und dass in den Analystenkonferenzen, wenn die Ergebnisse gemeldet werden, das Wort KI eben auch mitfallen muss, gerade auch bei einer Apple. Und Meta hat es ja letztendlich nicht anders gemacht. Ne? Meta hat Abermilliarden in die Metaverse investiert, hat sich sogar umbenannt in Meta. Was hat man aber letztendlich getan? Man hat zu guter Letzt sich umorientiert, jetzt stärker auf den Bereich AI, künstliche Intelligenz, reduziert die Kosten in diesem Sektor und die Aktie gehört mit zu den besten Performern nach Nvidia, die wir in diesem Jahr und in den letzten 12 Monaten gesehen haben. Also ich glaube, dass dieses Umschwingen auf die aktuellen Marktveränderungen, also die KI, die technologischen Veränderungen, die sehr schnell stattfinden können, die muss man sich leisten können. Die großen Konzerne können sich das leisten. Und ich glaube, dass durchaus auch sehr viele Tech-Konzerne, die in Bereichen sind, in denen gespart wird, dass diese Spanne zwischen Spreu und Weizen immer größer wird. Und das sehen wir ja auch in der Performance der Börse. Es sind 7 Aktien, die in diesem Jahr im Prinzip über die Hälfte der gesamten Aktienperformance an der Wall Street ausgemacht haben. 1/4 der gesamten Jahresperformance sind nur die Aktien von Nvidia. Also die Konzentrierung von Kapital auf immer weniger Werten ist immer größer geworden die letzten Jahre.
Der Wert ist natürlich ganz eng verbunden mit der Transformation. Wir haben ja in den vergangenen Jahren, eigentlich Jahrzehnten kann man fast sagen, häufig die Situation erlebt, dass ein gestiegener Börsenwert bedeutet, dass man junge, hoffnungsfrohe Unternehmen dazu kaufen kann und zwar besser dazu kaufen kann, weil man einen Teil des Deals in Aktien macht. Das ist ein ganz relativ bekannter Mechanismus. Und was wiederum bedeutet, man hat umso größere Chancen, je höher der Börsenwert ist. Rein zufällig werden dann auch meistens die Führungskräfte noch besser entlohnt. Es ist noch eine zweite Geschichte. Aber diese Verquickung zwischen der notwendigen Transformation, die wir brauchen, digitale Transformation, KI-Transformation und Finance, die ist inzwischen auf einem Niveau, was, glaube ich, durch eine kleine, ist gar keine Anekdote, sondern etwas, was tatsächlich passiert ist, ganz eindrucksvoll belegt wird. Und zwar ist es erst ein paar Wochen her, da kam Sam Altman, Gründer von OpenAI, der Mann, der uns ChatGPT, quasi mit ChatGPT, dieses gigantische KI-Hype, diese Situation mit oder eigentlich erzeugt hat, nicht miterzeugt, sondern erzeugt hat. Da kam Sam Altman um die Ecke und hat gesagt, wir brauchen neue Chips, neue Chipfabriken, damit wir durchstarten können mit künstlicher Intelligenz. Und ich möchte das selber ein bisschen aufsetzen und dafür brauche ich, muss ich kurz festhalten, $7 billion. Also auf Englisch hört sich's noch krasser an, $7 trillion. Also $1 trillion, das muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ziemlich genau doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr von Großbritannien. Und das wollte er als Risikokapital haben. Und das eigentlich Krasse ist danach passiert, nämlich der wurde nicht ausgelacht und vom Hof gejagt, sondern die Leute haben ihn angerufen und haben gesagt, hey, wie können wir das mal überlegen und vielleicht schrittweise und so. Also das sind die Größenordnungen, in der eine Verquickung stattfindet zwischen deiner Finance-Welt, der einzige Bereich, der sich traut, Zahlen in dieser Größenordnung überhaupt zu nennen, und der Tech-Welt.
Ja, und man muss, also um sich das bildlich mal vorstellen zu können, $7 billion würde also bedeuten, mehr wert als Microsoft, Apple und Nvidia zusammengefasst. Das wäre etwa ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten. Mhm. Ich meine, wenn man sich jetzt schon anschaut, dass eine Nvidia in so kurzer Zeit $2 Billionen an Marktwert gewonnen hat, und natürlich kann man immer über die Frage der Bewertung streiten. Die eine Hälfte des Lagers sagt, it's too much. Die andere Hälfte sagt, wir stehen erst am Anfang. Aber fest steht, dass wenn man sich die letzten Jahre anschaut, der Wert der Unternehmen Superlative erreicht hat. Wir haben ja im Prinzip heute Microsoft schon mit einem Wert von über $3 Billionen. Warum down the road nicht auch $7 Billionen, gerade in einem Universum, das, wenn es so ist, wie es ja von den meisten beschrieben wird, auch der CEO von JP Morgan sagt, was wir hier erleben, ist ein Game Changer. AI wird alles verändern. Die Produktivität wird massiv stärker gesteigert, als man in den letzten Jahren gesehen hat. Wie in den USA sehen wir das ja jetzt schon, dass die Produktivität erheblich an Dynamik verliert. Dann ist das wahrscheinlich durchaus denkbar. Die Frage wird dann sein, bei solchen Giganten, die entstehen, wie die Wettbewerbssituation noch einigermaßen fair dargestellt werden soll. Also wir sehen ja wesentlich mehr Eingriffe der europäischen Regulatoren, auch der amerikanischen Regulatoren, das Justizministerium, das gegen Apple vorgeht, die EU, die gegen Apple, Alphabet und Meta vorgehen. Und an den Gedanken, glaube ich, müssen wir uns schon gewöhnen. Aber ja, diese Superlative in einem Markt, der so wichtig ist und so viel Veränderung bringen wird, ist, ja, da lacht keiner. Das ist, glaube ich, durchaus nicht von der Hand zu weisen.
Wie sieht's denn eigentlich aus mit so den klassischen europäischen, durchaus großen Unternehmen, auch den deutschen großen Unternehmen, die die wirtschaftliche Substanz dieses Kontinents ausmachen? Da hat man ja jetzt in den letzten Monaten, anderthalb Jahren, im Prinzip seit dem November 22, wo Sam Altman mit ChatGPT um die Ecke kam, da hat man ja in Sachen digitale Transformation mit einzelnen Ausnahmen, sag ich mal Aleph Alpha oder Mistral, nicht so überragend viel gehört vom alten Kontinent. Natürlich gab es immer wieder Meldungen, immer wieder Erzählungen, dass irgendwelche großen Unternehmen gesagt haben, wir machen jetzt auch KI. Das muss man da, glaube ich, zu einem Teil leider wohl auch unter PR verbuchen. Aber was ist denn die europäische Erzählung, die in Richtung KI-Transformation, Tech-Transformation insgesamt jetzt noch funktionieren kann?
Ein Wert, der hier immer wieder erwähnt wird, ist Arm Holdings als europäisches Gegengewicht zu Nvidia. Wobei Arm Holdings mehrheitlich natürlich zu Softbank gehört und der Börsengang von Arm ja sehr erfolgreich war, aber man hat das auch sehr gut gemanagt, ne? Denn neben dem Thema KI und Hype und dem tatsächlichen Wachstum von Arm hat vor allen Dingen Softbank nur sehr wenige Aktien an die Börse gebracht, also ein sehr enger Wert, und dementsprechend stark war die Explosion nach oben. Tatsächlich ist es so, Sascha, dass Europa in Sachen KI in den USA im Grunde nicht wahrgenommen wird oder so gut wie nicht wahrgenommen wird. Meistens hört man eher, dass das, was in Amerika Tech ausmacht, sind in Europa die Luxusgüterkonzerne, die Louis Vuittons, die in Europa im Vordergrund stehen. Und zu guter Letzt wird wahrscheinlich eher die Frage dominieren, wer, welche Industrie, welches Unternehmen das Thema KI möglichst effizient und implementiert, um letztendlich zu profitieren. Das heißt, selbst wenn die KI nicht unbedingt in Europa und auf Europas Mist gewachsen ist, ist zu guter Letzt die Entscheidung jedes einzelnen Unternehmens, wer sie stärker und schneller implementiert als andere. Deshalb würde ich Europa, jetzt sage ich mal als Börsianer, du hast da vielleicht andere Einsichten, aber aus Sicht des Börsianers bin ich da nicht vollkommen hoffnungslos. Die Frage wird sein, wie flexibel Europa hier reagiert. Bei uns hört man oft, dass Europa wie so oft vor allen Dingen in Sachen Regulatorik sehr wesentlich stärker greift als die USA und man aufpassen muss, dass sich deshalb das Thema KI in Europa weniger schnell entwickelt als in den USA. Und vor allen Dingen dann, wenn Donald Trump an die Wahlen gewinnen sollte, denn unter der Biden-Administration, wie wir jetzt ja sehen, ist das Thema Regulatorik und ist das Thema Also wir haben jetzt ein Gerücht, dass Google und Apple zusammenarbeiten wollen. Angeblich will Apple Gemini lizenzieren für Features, die dann im iPhone implementiert werden sollen. Wow, das ist mutig, wenn das wirklich stimmt. Denn die Regulatoren, die ja nun gerade auch Apple angeklagt haben, werden die tatsächlich einer Zusammenarbeit von Google und Apple zustimmen. Also der Gegenwind ist hier sehr stark geworden. Und die Frage wird sein, ob die Trump-Administration, wenn sie denn tatsächlich gewinnen sollte, wir stehen ja hier vor einem wirklich nightmarischen Wahlszenario, ne? Der eine weiß nicht mehr, wie er heißt, der andere hat 91 Indictments, also wirklich gräußlich, kann man sagen. Aber gut, die Frage wird dann sein, was sich da ändern wird. Aber nein, Europa, auch weil Europas Finanztaschen natürlich ganz anders aussehen. In Amerika, wir haben die Wall Street, wir haben den tiefsten Kapitalmarkt der Welt. Wir haben eine andere Risikobereitschaft. Ich glaube auch, dass das mit der amerikanischen Kultur einhergeht. Die Leidenschaft am Scheitern. Eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe in New York, ich habe angefangen, Jazzklavier zu lernen. Mein Klavier steht hier neben mir quasi. Ne, weil das, finde ich, auch so ein bisschen in dem Blut der Amerikaner liegt. Ne? Also, dass man einfach mal losrennt. Im Jazz gibt es keine Fehler. Da spielt man eine andere Note, dann ist es Musik. Und ich glaube, dass die Flexibilität und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, eine andere ist als in Europa. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass nicht zuletzt auch deshalb neben China die Vereinigten Staaten das Rückgrat darstellen in Sachen Technologie und auch in Zukunft darstellen werden, auch wenn sich beide Welten zunehmend voneinander abkoppeln, China und die USA.
Das ist vor allem aus einer Hinsicht für mich interessant, dieser transformative Teil der Zukunft, weil ich glaube, dass wir jetzt auch in der Fläche so eine KI-Transformation erleben werden in Europa. Da muss sich jedes einzelne Unternehmen eigentlich überlegen, wie genau verändert sich mein Geschäftsmodell, wie genau entwickelt es sich weiter in dieser KI-Ära, KI-Epoche, würde Bill Gates sagen. Er hat das vor einem Jahr ziemlich genau in einem großen Artikel beschrieben, dass er glaubt, dass jetzt the age of AI has begun. So war der überschrieben, dieser Artikel. Es gibt einen interessanten Punkt, den ich dazu mit einspielen möchte. Es geht nämlich um Nachhaltigkeit. Ja, das ist so ein Bereich, da glaube ich, ist es wichtig, sich erstmal zu vergegenwärtigen, was dahinter steht.
Top 2. Welche Rolle spielen Tech und Finance bei Nachhaltigkeit? Zumindest in der Öffentlichkeit werden Nachhaltigkeitsthemen im Moment etwas überlagert vom Tech-Hype. Natürlich sind sie deshalb nicht weniger wichtig. Leider im Gegenteil. Zwischen Technologie und Finanzwirtschaft muss der Wandel eigentlich streng nachhaltig funktionieren. Eigentlich. Aber wie genau lässt sich das bewerkstelligen?
So, Tech und Finance spielen schon eine ganze Zeit eine größere Rolle bei Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit nehme ich jetzt mal so zusammen mit, wir reagieren auf zum Beispiel die Klimakatastrophe, wir reagieren darauf, dass Unternehmen eine große Wirkmacht weltweit haben. Da gibt es eine Vielzahl von Ansätzen. Klar, Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig sehe ich aber, wie Nachhaltigkeit leider, muss man sagen, in vielen Bereichen aus dem Fokus geraten ist. Wie nimmst du das zwischen Tech und Finance wahr?
Du brauchst dir nur die Kapitalflüsse anschauen. Wohin fließt das Geld aktuell? Und wir haben ja hier an der Wall Street auch Anlageprodukte, die sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. ESG-basierende Produkte. Und die Kapitalflüsse sind in den letzten 1-2 Jahren massiv eingebrochen. Ich würde mal vermuten, um mindestens 80% in diese Art von Produkten, weil sich das Augenmerk mit verschoben hat auf das Thema, unter anderem eben auf das Thema auch der Technologie und Stück weit eben auch durch Covid auf das Thema, dass, naja, so ein bisschen braun statt grüne Energie durchaus auch angebracht sein könnte. Wir haben ja in den USA gerade jetzt die neuen Abgasregelungen bekommen, die bei weitem nicht so stark gestraft wurden, wie der Markt erwartet hatte. Also man greift hier in der Verbrennerindustrie hier letztendlich gesehen auch mit unter die Arme. Also aus meiner Perspektive hat die Dynamik nachgelassen. Die Frage ist natürlich, warum in Richtung Nachhaltigkeit gehen? Und zu guter Letzt bin ich schon der Meinung, dass die Finanzwelt hier zwar wichtig ist, Ne? Geld regiert die Welt, da wo das Geld hinfließt oder wo es auch, ne, wenn das Thema ESG im Vordergrund steht, ist mitentscheidend. Aber ich vermute, und das hört man auch in Gesprächen, ich hatte vor einem guten ein, zwei Jahren ein Gespräch mit Clorox darüber, mit dem damaligen CEO, der sagt, wir machen ESG und Nachhaltigkeit, weil wir wissen, dass es unser Geschäftsmodell stärkt, langfristig solider macht. Und der Endkunde letztendlich gesehen auch danach fragt und danach drängt. Also es ist kein Hemmnis mehr. Und ich glaube, das ist ein gewaltiger Schritt nach vorne, diese Erkenntnis.
Ja, also vielleicht ESG oder ESG nochmal für diejenigen, die das nicht aus allernächster Nähe verfolgen und vielleicht eher aus der Tech-Welt da drauf schauen, ist eine Abkürzung für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und im weiteren Sinn Unternehmensführung. Das sind all diese Faktoren, die in Europa aber eine überraschend große Relevanz entfalten können, zum Beispiel auch aufgrund der Regulatorik. Und das ist deswegen aus meiner Sicht sehr wichtig, weil eben jetzt nicht gesagt werden kann, wow, wir machen volle Möhre, KI-Transformation, A, kostet es, was es wolle, B, egal wie viel CO2 wir ausstoßen und C, ist auch Wurst, ob die Leute, die das in Kenia dann umsetzen, schlecht bezahlt werden. Und so. Also diese, das ist ein bisschen sehr verdichtet und vereinfacht, aber die Frage ist eben schon, wie kann man diese riesige Aufgabe, die da vor uns steht, sowieso, also aus technologischer Sicht, eben dann aber auch noch einigermaßen nachhaltig lösen, weil, das ist auch klar, wir reden jetzt bei dieser KI-Transformation, bei dieser gegenwärtigen Tech-Transformation, das kann man kaum voneinander trennen, reden wir nicht nur von riesigen Kosten, sondern auch von unfassbaren Energieaufwendungen von dieser Infrastruktur. Ja, da wird einfach eine so unglaubliche Menge Energie gebraucht im KI-Kontext. Da darf man das gar nicht anders als nachhaltig handeln.
Ja, also jetzt bin ich als Europäer schon seit, Gott, 1994 in Amerika. Das ist für mich ein Land, das ich in vielerlei Hinsicht auch nie verstehen werde. Ne? Wir haben Microsoft, Apple, wir haben Nvidia, aber wir sind nicht in der Lage dazu, bei einem Regensturm den Strom nicht zu verlieren. Ne? Oder die U-Bahn steht unter Wasser, weil leider Manhattan eben doch auch ein Flutungsproblem hat. Das kriegen sie nicht in den Griff. Die Hausdämmung funktioniert im Winter mit Fenster auf, Fenster zu, ne, weil die Heizanlagen schon uralt sind. Das ist schon bewundernswert, dass die Amerikaner hier so weit hinterherhinken. Wir sehen jetzt aber erstmals seit 25 Jahren einen deutlichen Anstieg bei dem Stromverbrauch. Übrigens auch deshalb, weil der Bedarf an Data Center extrem stark gestiegen ist. Im Übrigen natürlich auch einhergehend mit dem neuen Boom am Kryptomarkt. Wir haben seit Zulassung der Bitcoin-ETFs annualisiert Zuflüsse, Kapitalzuflüsse von etwa 45 bis 50 Milliarden Dollar in den Sektor. Alles das bedeutet mehr Energiebedarf. Die Infrastruktur in Amerika ist, was das betrifft, immer noch eine wirkliche Katastrophe. Das hat sich in den letzten 20 Jahren gefühlt auch nicht wirklich groß verändert. Was ich aber an den USA bewundere, Sascha, ist, dass wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, die Notwendigkeit ist da, es zu verändern, dass sehr viel Geld fließt, um auch das zu ermöglichen und schnell zu ermöglichen. Letztendlich gesehen macht es Biden ja nicht anders mit den großen Stimulus-Schecks, die unter anderem an Unternehmen wie Intel vergeben werden, um sicherzustellen, dass einmal die Lieferketten gesichert sind, also dass das in den USA tatsächlich auch entsteht und letztendlich gesehen auch die Infrastruktur dafür entsteht. Also da winken die Amerikaner mit großen Schecks und reagieren hier sehr pragmatisch. Also wie so oft, ne, die Hütte brennt, ja, was machst du, denk nicht groß nach, lösch die Bude erstmal, danach schauen wir weiter, wenn in der Zwischenzeit zwischen die Räder gerät, dann ist es Collateral Damage, das gehört mit dazu. Also die Amerikaner sind da sehr pragmatisch, aber wir sehen in der Tat, dass die Stromnachfrage und der Energiebedarf in den USA erstmals, wie gesagt, seit 25 Jahren steigt.
Das ist mindestens interessant. Du hast gerade, also wahrscheinlich sogar verbirgt sich dahinter etwas sehr Großes und Spektakuläres, denn man kann ja am Ende, egal wie man jetzt zum Thema Nachhaltigkeit persönlich steht, kaum leugnen, dass es einen sehr, sehr unmittelbaren Zusammenhang zwischen Klima und Energie gibt. Ja, und aus dem Kontext heraus glaube ich schon, dass man da zwangsweise Lösungen sehr, sehr kurzfristig wird finden müssen, wenn sowohl der Kryptomarkt, wie du das gerade gesagt hast, wie auch diese KI-Transformation halt immer größer und energiehungriger werden. Und die Infrastruktur dazu ja auch ihren Teil beiträgt und auch beitragen muss. Ne? Wir haben eine praktisch unablässige Vervielfachung des Datenverkehrs rund um den Globus. Ja, da kann man sich aussuchen, ob das alle 3, 4 oder 5 Mal so viel Datenverkehr ist wie zuvor. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber der Punkt, der ist ja schon, das wird alles nicht weniger, sondern krasser und mehr. Ja, und jetzt ist es Zeit für unsere genau dazu passende Cisco Story.
Cisco Story. Finance hat seit einiger Zeit einen neuen Fokus. Nachhaltigkeit, getrieben von Kundenansprüchen, Regulierungen und einem wachsenden Bewusstsein für Umweltfragen. Viele Unternehmen der Branche arbeiten in Richtung nachhaltiger Ökonomie. Aber überraschenderweise bleibt ein ziemlich entscheidender Bereich oft im Schatten. Die IT. Das zeigt jedenfalls die neue Cisco-Studie Sustainability in and by IT, welche Rolle die IT für Nachhaltigkeit in der Finanzbranche spielt. Jutta Gräfensteiner ist Direktorin Deutschland Digital bei Cisco und weiß aus Erfahrung, dass gerade in der Finanzbranche das riesige Nachhaltigkeitspotenzial der IT-Infrastruktur unterschätzt wird. Gräfensteiner sagt:
Nur jedes dritte Unternehmen in der Finanzbranche betrachtet Green IT als effizienten Hebel zur CO2-Reduktion. Dabei macht der IT-Anteil von Banken und Investmentfirmen im Schnitt satte 36% der CO2-Emissionen aus.
Moderne Technologien können den Energiebedarf und die Betriebskosten von Rechenzentren bereits heute um rund 20% senken. Und mit regenerativen Energiequellen wird dieser Einsparungseffekt weiter verstärkt. Dabei muss man auch in die Zukunft planen. In den vergangenen 5 Jahren hat sich der weltweite Datenverkehr verdreifacht, Tendenz stark steigend. Mit künstlicher Intelligenz kommt eine extrem energieintensive Technologie hinzu. Das heißt, gerade die Finanzwirtschaft muss jetzt anfangen zu investieren, um dieses Wachstum überhaupt nachhaltig gestalten zu können. Hardware, die nach Cisco's Circular Design Principles entwickelt wurde, also langlebig, wiederverwertbar, reparierbar und recycelbar ist, sowie die Optimierung der IT-Infrastruktur durch die Cloud, sind dafür wichtige Schritte. Und die Zeichen dafür stehen gut. Über die Hälfte der von Cisco für die Studie Befragten betrachtet Nachhaltigkeit bereits als Chefsache. Jetzt müssen diese Erkenntnisse und Möglichkeiten nur noch umgesetzt werden. Falls Sie selbst an der Studie oder den Hintergründen interessiert sind, kontaktieren Sie einfach Thomas Trenner per Mail unter ttrenner@cisco.com.
Die Nachhaltigkeit, die wir gerade besprochen haben, die ist bei dem einen Bereich, den ich als nächstes gerne mit dir besprechen würde. Etwas, was selten im Fokus steht, vorsichtig gesagt. Es geht hier um die Transformation der Finanzwelt selbst, von Finance. Du hast gerade schon Krypto gesagt, aber lass uns mal in diese Transformation hineinschauen.
Top 1. Wie wird Finance selbst transformiert? Im Fahrwasser des KI-Hypes ist fast wie nebenbei auch ein neuer Bitcoin-Rekordpreis entstanden. Die Gemeinsamkeiten der beiden Sphären sind Rechenpower und Energiebedarf und dass irgendwo dazwischen die Zukunft der Finanzwirtschaft selbst entsteht. Die Jugend jedenfalls ist schon sehr gespannt auf diesen Wandel. Wie man in sozialen Medien sieht, war der Bedarf nach finanzwirtschaftlicher Bildung nie höher.
Ja, die Frage ist wirklich, bei wem fängst du an, wenn du dir eine JP Morgan anschaust, die in Sachen AI schon sehr lange sehr viel Geld investieren und nicht nur in die existierende Technologie, vor allen Dingen auch in die Weiterentwicklung der Technologie, dann stellt sich natürlich irgendwann, finde ich, auch die Frage, ob zum Beispiel in der Vermögensverwaltung, im Trading die AI nicht einen besseren Job macht als Fleisch und Blut. Und wenn man bedenkt, wie schlecht die Performance teilweise ist von den Fondsmanagern, dann glaube ich, wird hier sehr viel auf den Kopf gestellt und sehr, sehr viel Veränderung stattfinden. In eine Richtung, die aktuell, finde ich, sehr schwer zu definieren ist. Letztendlich betrifft es meinen Job ja auch. Ne? Die Frage, wie berichtet man eigentlich noch über Börse? berichtet man tatsächlich noch über die Ergebnisse? Oder berichtet man über die Kapitalströme und die Algorithmen und die AI-Modelle, die die Tendenz der Wall Street letztendlich tatsächlich mit im Griff haben? Das verändert sich brutal. Ist für mich teilweise auch noch persönlich sehr schwer zu greifen. Ich weiß nur, dass ich selber auch sehr genau hinschauen muss, in welche Richtung der Pfad geht. Aber es ist für mich gefühlt eine sehr große Improvisation aktuell.
Wir haben, was diesen Bereich Krypto angeht, der immer wieder hoch und runter zu pendeln scheint, Wellenbewegungen folgt, manchmal totgesagt wird, dann wieder zur Zukunft des gesamten Universums hochgejazzt wird, wo aber aus meiner Sicht deutlich weniger Substanz als bei der KI vorhanden ist. Also es ist Substanz vorhanden, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, das ist alles Quatsch, aber es scheint mir weniger da zu sein. Wir haben eine sehr wichtige Entwicklung in den letzten Monaten gehabt. Seit Anfang Januar 2024 nämlich wurden das erste Mal Bitcoin-Spot-ETF zugelassen. Will sagen, plötzlich gibt es Anlagevehikel auf Basis von Bitcoin. Anlagevehikel, die, und das ist das, glaube ich, Wichtige daran, nicht nur so gelernt sind. ETFs lernt man heute vielleicht sogar in der Schule, kennen die aktuellen Rahmenpläne nicht, aber außerhalb von Deutschland ist das sicherlich Schulfach mit schulrelevant, aber also so finanzwirtschaftliche, ganz normale Produkte auf Bitcoin-Basis. Das gibt es jetzt seit ein paar Monaten das erste Mal. Und da merkt man plötzlich, vielleicht ist da ja doch ein transformatorisches Element in dieser Blockchain-Welt, was Finance angeht, oder?
Absolut. Und die Fluttore sind damit natürlich auch geöffnet, denn wir haben jetzt innerhalb von gut 1-2 Monaten, wenn du das mal auf die Jahresrate hochrechnest, 45 bis 50 Milliarden Dollar, die in diese Bitcoin-ETFs geflossen sind. Es gibt Schätzungen, unter anderem von JP Morgan, dass wir mit etwa 200 Milliarden Dollar in Kapitalzuflüssen über einen Zeitraum von 3 Jahren rechnen können. Und vor allen Dingen ist damit ja erst der Startschuss gegeben. Jetzt ist Bitcoin, finde ich, immer ein besonderes Instrument, denn Angebot und Nachfrage, Angebot ist begrenzt, du öffnest die Fluttore, es kommt viel Geld rein und natürlich wird der Bitcoin letztendlich dadurch mit nach oben geschoben. Und wie es eben immer so ist, wenn der eine anfängt und damit Geld verdient, dann wollen die anderen auf einmal damit auch Geld verdienen. Das heißt, die europäischen Regulatoren, Großbritannien ist jetzt auch wohl kurz vor der Zulassung vor Bitcoin-ETFs. Ne? Kontinentaleuropa sitzt da, muss aufpassen, dass sie nicht unter Zugzwang geraten, den Zug verpassen. Und die Fluttore werden in dem Bereich immer weiter geöffnet. Nach Bitcoin wahrscheinlich auch schon Ethereum als die nächsten ETFs, die lanciert werden. Also die Tore sind offen. Und nochmal, ich finde, das füttert so ein bisschen in diese Theorie zurück, dass selbst wenn es sich Stück weit um eine Bubble handeln sollte, dass die Phasen von Spekulationsblasen immer auch eine extreme Phase von hoher Innovation mit fördern. Denn das Kapital ist da, selbst wenn das Kapital in Bereiche fließt, die zu guter Letzt vielleicht nicht funktionieren sollten. Aber die Innovationskraft insgesamt wird immens gestärkt. Und das sehen wir im Kryptobereich. Und ich finde, der Kryptobereich ist ein schönes Beispiel für das, was eben insgesamt passiert. Denn die hohen Kapitalzuflüsse sind eben auch in den KI-Werten zu sehen. Und auf einmal sehen wir, dass eben nicht nur eine Nvidia und eine Supermicro und eine AMD als KI-Werte gehandelt werden. Der Kreis wird immer größer. Also du wirfst einen Stein ins Wasser und die Kreise, die gezogen werden, wachsen. Und das ist in Sachen KI genau das Gleiche. Im Übrigen auch das für mich genau das Gleiche in Sachen ESG. Klar, am Anfang hast du ESG-spezifische Produkte, aber das Thema ESG und Nachhaltigkeit embeddet sich immer stärker in jedes Geschäftsmodell eigentlich jeder größeren Firma. Und irgendwann ist es eben kein ESG-spezifisches Produkt mehr, sondern ist es ein Produkt, das im Prinzip in der Fläche mit integriert ist. Und das wird in Sachen KI genauso kommen. Es ist nicht aktuell ein Thema sicherlich für Microsoft, Meta und die Großen, aber es ist eben auch ein Thema für die Stromkonzerne, für die Einzelhandelskonzerne. Hier haben wir Schätzungen, dass wir zwischen 200 und 400 Milliarden Dollar in Produktivitätssteigerung sehen werden durch die Implementierung von KI. Und im Kryptobereich ist es eben genau das Gleiche, dass jetzt da sehr viel Geld reinfließt, selbst wenn es eine Bubble ist, fördert Innovation, lasst davon die Hälfte wieder in Flammen aufgehen. Aber was übrig bleibt, wird trotzdem eine wesentlich innovationsstärkere und produktivere Welt sein.
Ja. Wie wirkt denn dieser Komplex zurück auf die Finance-Welt? Du hast eben von JP Morgan gesprochen, die investieren schon relativ lange, relativ viel. Ich mache mir ehrlich gesagt auch um die großen Banken wahnsinnig wenig Sorgen. Die haben bis jetzt noch jede Wolte irgendwie abbilden können, habe ich den Eindruck. Natürlich wurden manche totgesagt und es haben auch nicht alle immer überlebt, vollkommen klar. Aber dafür, dass sie, sagen wir mal so 2008, 2009 im Zuge der Finanzkrise, da wurde die Hälfte schon totgesagt und dafür leben die ganz schön heftig. Ja, und auch was die Börsenkurse angeht. Was glaubst du denn, wie diese jetzt, das ist ja eine Art Radikaltransformation, 2, 3 Transformationen gleichzeitig, wie so eine Freakwave, wie so ein Riesentsunami, weil sich so 3 große Wellen aufeinander zusammenstapeln. Was glaubst du denn, wie Finance diese jetzigen Transformationen durchleben wird? Was kommt dann am Ende dabei raus? Hast du da eine Einschätzung?
Es wird letztendlich gesehen eine Frage der Skalierbarkeit sein. Also wie viel Kapital ist vorhanden in einer Bank, um sich tatsächlich auf diese, also sich diese Transformation mit leisten zu können? Ich glaube auch nicht, dass man jede Großbank in einen Topf werfen kann. Du weißt wahrscheinlich besser als ich, dass zum Beispiel zwischen einer Allianz, einer AGI und einer Deutschen Bank und einer Commerzbank, was den Zustand der Technologie betrifft, eben doch auch ein sehr großer Unterschied. Die Allianz zum Beispiel, nämlich als ein Unternehmen war, das technologisch schon sehr innovativ ist und auch schon sehr lange in diesem Bereich mit investiert hat. Also es wird, ne, ja, kommen wir nochmal zu Sam Altman zurück, 7 Billionen Dollar an Kapital seid notwendig, ne, und keiner schreit, oh, das ist aber viel. Also wie tief sind die Taschen? Und in der Finanzindustrie, glaube ich, wird es letztendlich gesehen nicht anders sein. Was kann man sich also leisten, um hier Schritt halten zu können? Und ich muss immer schmunzeln. Ich kenne auch so manch einen Banker, der sich die Frage stellt, hoffentlich gehe ich rechtzeitig in Ruhestand, bevor das wirklich über mich hinwegschwappt, weil eigentlich kann ich die Bank gar nicht darauf ausrichten. Ja. Und es kommt noch ein Aspekt hinzu, Sascha. Das geht so ein bisschen zum Anfang unseres Podcasts zurück. Finanzen und Technologie. Und ich glaube, Mark Zuckerberg hatte das mal vor Jahren gesagt. Im Prinzip betrachten wir die Welt aus immer weiter aus dem Universum. Das heißt, die Grenzen zwischen Technologie und Wall Street, genauso wie die Grenzen zwischen Technologie und allen anderen, was wir machen, verschwimmen immer mehr. Und du konntest das letztes Jahr sehr schön sehen, als wir die Pleite der Silicon Valley Bank hatten. Die großen Gewinner war die Tech-Industrie. Denn wer hat die sichersten Bilanzen? Wer hat das meiste Geld in der Bilanz? Weil das war Apple. Was hat Apple gemacht, als Silicon Valley Bank den Bach runtergegangen ist? Man hat sofort Sparkonten angeboten und hat damit Milliarden von Dollar in kürzester Zeit eingesammelt. Das sind eigentlich die großen Tech-Konzerne mit die sichersten Banken dieser Welt. Und deshalb stellt sich in der Tat die Frage, wer sind denn die Banken der Zukunft? Und sehen wir auch hier nicht ein stärkeres Verschmelzen zwischen den großen Tech-Giganten und der Finanzindustrie? Und ich glaube, darauf wird es unweigerlich hinauslaufen.
Es gab eine sehr interessante Umfrage schon vor über 10 Jahren. Würden Sie, und zwar eine Umfrage vor allem bei iPhone-Besitzern und Besitzerinnen, würden Sie ein Teil einer Bank werden oder Kunde einer Bank werden, die von Apple kommt? Und ungefähr die Hälfte der Leute hat sofort Ja gesagt. So was Ähnliches haben Sie dann vor ein paar Jahren mit Goldman Sachs zusammen gemacht, nämlich eine Kreditkarte rausgegeben, Apple Pay gegründet. Eine Banking-Lizenz haben fast alle von den großen Tech-Konzernen sowieso schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber so richtig den Schritt in die Bankenwelt hat bis jetzt noch niemand vollumfänglich gewagt. Ja, in China ist es ein bisschen anders, aber hier noch nicht, oder?
Nein, und das hat sicherlich auch regulatorische Gründe, selbst wenn eine Banklizenz da sein sollte. Aber die Finanzwelt, und ich meine, spreche mal mit einem Banker und frag ihn mal, erklär mir mal die Bilanz einer Bank und die Risiken und die Vorteile und die Stärken und die Schwächen. Eine Bankbilanz wirklich im Detail zu verstehen, ist schwierig. Und ich kenne sehr viele Fondsmanager, die deshalb auch aus Prinzip keine Bankaktien kaufen würden. Das ist eine sehr komplexe Welt. Deshalb ist der vermeintliche Schritt in diese Richtung noch nicht wirklich konsequent gelebt. Aber der Kollaps der Silicon Valley Bank und das Wackeln der Regionalbanken war, finde ich, schon ein sehr schöner Vorgeschmack dafür, dass die großen Tech-Konzerne das durchaus können, wenn sie wollten. Aber die Regulatoren haben hier eben doch noch ein gewaltiges Wörtchen mitzusprechen und sie tun es immer mehr. Und ich glaube, dass die große Herausforderung, jetzt komme ich vom Thema ein bisschen ab, aber ich will es nochmal gesagt haben, die große Herausforderung wird tatsächlich sein, dass die Apples und die Microsofts und die Nvidias dieser Welt schon allein aufgrund ihrer Größe immer mehr Schwierigkeiten haben werden, noch größer zu werden. Sie werden aus eigener Kraft aktuell größer, aber Fusionen und Übernahmen auf wirklich großer Ebene, glaube ich, wird zunehmend erschwert. Und die Regulatoren zu Recht müssen natürlich auch hinschauen, was da tatsächlich gemacht wird, was mit den Daten passiert. Reddit ist ja auch ein Beispiel dafür. Die wollen jetzt auch vor allen Dingen wachsen durch die Lizenzierung der Daten ihrer Nutzer, auch anlehnend an AI, Gemini. Man hatte mit Google jetzt laut Presseberichten einen Vertrag gemacht zur Datennutzung, um Gemini mitzufüttern. Da haben die Regulatoren, glaube ich, schon auch die Verantwortung, etwas genauer hinzuschauen. Und jetzt in die Bankenwelt reingehen, konsequent. Die Zukunft wird es zeigen. Also ich vermute eher, dass eine JP Morgan, die ja gewaltig sind und auch sehr profitabel sind, in diesem Segment oder eine Vanguard oder eine BlackRock durchaus sich behaupten können. Die Taschen sind tief genug, das technologische Know-how ist da und die Kooperationsfähigkeit mit anderen Tech-Konzernen ist auch vorhanden.
Ich habe eine Beobachtung, da habe ich keinerlei Evidenz. Ja, deswegen ist es wirklich eher so eine Art vermutende Beobachtung. Aber mir scheint es, dass gerade Großbanken, gerade die großen Finance-Unternehmen insgesamt immer dann besonders zukunftsträchtig sind, wenn es große Erzählungen gibt, wenn also viel psychologisches Potenzial für Wachstum im Markt vorhanden ist. Weil die es mit am besten verstehen, am Ende Kapital zu bündeln und präzise dorthin zu bringen, wo es eine Wirksamkeit entfalten kann. Und das ist ja das, worum es in den meisten oder in vielen Fällen geht zumindest. Ja, und da muss man jetzt gar nicht mit irgendwelchen Pensionsfonds ankommen, die dann nach Kriterien X oder Y investieren, sondern kann man sich wirklich ganz, ganz konkret anschauen, was tun die Banken wann, wo, wie. Und dann hat man nicht einen sehr, sehr frühen, aber schon gar keinen schlechten Indikator dafür, wo es in den nächsten Jahren rund gehen wird. Ja, und das trifft nicht immer, aber das trifft, wie gesagt, vermutende Beobachtung auffällig oft.
Würdest du das für europäische Banken unterschreiben? Ich würde sagen.
Ach, es gibt europäische Banken?
Ja. Okay, you said it.
Nein,
man muss sagen, dass hier an der Wall Street würde ich dir recht geben, aber das liegt natürlich auch daran, dass gerade auch im Investment Banking, Mergers and Acquisition, der Zugang zu Private Equity, zu Kapital bei uns wesentlich risikobereiter stattfindet und die Taschen größer sind, das Geld vorhanden ist und damit natürlich auch gerade im Private Equity Bereich auch schon Milliarden und Abermilliarden verdient wurde. Das würde ich also in dem Fall unterschreiben. Also eine Morgan Stanley, eine JP Morgan, eine Bank America hier mit dem Auge zu halten, um zu sehen, wo fließt das Geld eigentlich hin. Das sagt sehr viel über die Zukunft aus, ja. Ich glaube eher, dass die europäischen Banken hier ein Stück weit aufpassen müssen, auch hier den Anschluss nicht wirklich zu verlieren, weil das Umfeld und die Tiefe des Kapitalmarktes in Europa eben doch auch sehr anders ist als bei uns an der Wall Street.
Ja, und jetzt, wenn ich da eben so einen bösen Zwischenscherz gemacht habe, dann ist da leider ein Funke mit dabei, den ich als, sagen wir mal, einen appellativen Funken begreifen wollen würde. Es gibt in Europa, fürchte ich, spätestens seit der Finanzkrise und der danach folgenden Eurokrise eine überraschend große Abwehr gegen Finance im weiteren Bereich. Da ist ganz viel, was in der Breite der Bevölkerung, spezifisch jetzt auch in Deutschland, als unseriös gilt, was aber zwingend notwendig ist, um diese großen Transformationen zu refinanzieren oder überhaupt erstmal zu finanzieren. Da ist, glaube ich, die Haltung in ganz vielen Bereichen, dass eine Bank gefälligst noch das zu sein hat, was sie im 20. Jahrhundert war in Europa. Und das macht, dass die Banken wissen das ja selber und die arbeiten auch heftig dagegen. Ich habe ja Kontakt mit einigen Finanzhäusern und das ist schon krass, dass sowohl die öffentliche Haltung wie auch die dem manchmal eben doch folgende Politik in Europa einen Anteil daran hat, dass zum Beispiel der Risikokapitalmarkt in Deutschland halt ein bisschen abseits des Bankengeschehens ist, anders als in den Vereinigten Staaten, ja, dass die großen Risikokapitalunternehmen Schwierigkeiten haben in vielen Bereichen.
Ja, das, jetzt landen wir so ein bisschen in der psychologischen Komponente. Ich meine, gerade der Deutsche, auch im Anlageverhalten, wird immer eher risikobedacht sein. Ich glaube, dass das auch sehr viel mit der Historie Europas, Kontinentaleuropas zu tun hat. In den USA ist die Politik ja an sich schon darauf ausgelegt, den Gedanken des Anlegens, der Aktie, des Unternehmertums massiv zu fördern. Also meine Tochter ist jetzt 12. Das Erste, was wir gemacht haben, ist einen steuerbegünstigten Sparplan für ihre Schule zu errichten, weil wir müssen. Die Schulen sind so teuer, wie soll das sonst passieren? Und wir haben Steuermodelle, Pensionsfonds. Ich habe meine eigene Pensionskasse quasi für meine kleine Firma, in der ich steuerfrei Kapital einzahlen kann, um dann in Aktien zu investieren. Aber um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass das sehr viel mit der Risikobereitschaft des Einzelnen zu tun hat. Mir haben die Banken in Europa teils leid getan, auch während der Finanzkrise, weil es eigentlich niemanden gab oder nur sehr wenige gab, die wirklich auch gewillt waren, mal in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, look, es ist nicht so, dass die Banker jeden Morgen aufstehen und sagen, wen kann ich heute übers Ohr hauen? Also die Bankenindustrie ist extrem wichtig für das Rückgrat einer Wirtschaft. Also mir hat es persönlich so ein bisschen an Fürsprechern gefehlt in diesem Segment. Jetzt heilt die Zeit Wunden. Das mag sich ein Stück weit ein bisschen gebessert haben.
Markus, wir kommen zum Schluss dieses Podcasts und ich würde dich gerne mit einer für dich überraschenden kleinen Mini-Aufgabe den Schluss selber gestalten lassen. Und diese Mini-Aufgabe ist bei dieser Transformation zwischen Tech und Finance, da ist ja auch die Unternehmung Markus Koch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du einen börsenartigen Pitch für die KI-Transformation von Markus Koch aus dem Stegreif abgeben müsstest, wie würde die lauten?
Wow, das ist eine gute Frage. Ich habe kein Problem, darüber zu berichten, was die KI für richtig und wichtig hält. Und hier kommt es vor allen Dingen darauf an, auch loslassen zu können. Wer bin ich zu entscheiden, worüber ich heute zu sprechen habe, was Markus Koch für wichtig hält? Ich mag das Thema Börse in die Breite tragen und auch darüber berichten. Ich bin aber der Meinung, dass die künstliche Intelligenz die wirklichen Themen, die vielleicht tatsächlich relevant sind und für die sich die Zuschauer tatsächlich auch interessieren, viel leichter herausfinden kann als ich. Für mich ist es also ein Tool, wesentlich fokussierter und konzentrierter arbeiten zu können und auch ein Tool, das hilft, aus diesem immensen Lärm an Daten, den wir ja ohnehin schon haben und der durch KI Stück weit auch noch potenziert wird, aus diesem Wust der Daten etwas schlauer zu werden. Und ansonsten gilt tatsächlich, möglichst offen und frei zu denken und sich sehr schnell auf neue Entwicklungen einzulassen. Und das bedeutet eben tatsächlich auch für mich konkret in der Firma, Leute reinzuholen, die mir erklären, wie sich meine Inhalte zu verändern haben. Und das wird für mich eine absolute Improvisation sein. Also das ist für mich im Prinzip Jazz auf Börsenberichterstattungsebene. Und den Rest kann ich dir klar noch nicht beantworten. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht, aber ich weiß, dass ich auf dem Weg bin.
Oh cool, also ich ziehe da das Exzerpt draus, Markus Koch ist KI-Jazz auf Börsenerklärungsebene, finde ich fantastischen Claim. Lieber Markus, vielen Dank dafür, dass du hier im Podcast deine Expertise und deinen Ausblick mit uns geteilt hast. Danke auch nochmal für diese sehr, sehr präzisen und interessanten Ausführungen, was die Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Europa angeht, speziell Deutschland, mit diesem kleinen, traurigen Augenwinkeltränchen, das wir alle dann immer mal wieder aus deutscher Perspektive vergießen müssen. Lieber Markus, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und viel Freude weiter bei deiner Arbeit.
Danke, dass ich dabei sein durfte.